SRF 2 Kultur.
Reflexe zum Thema Der zerstreute Mensch. Am Mikrofon Angelika Schett. Schon von klein auf werden wir ermahnt, jetzt konzentrier dich mal. Versuche nur ja nicht alles auf einmal zu machen, sondern schön eines nach dem anderen. Heute passen diese Aufrufe zur inneren Sammlung nicht mehr so ganz. Wir werden nahezu ununterbrochen abgelenkt. Wolfram Eilenberger als Chefredakteur des Philosophiemagazins haben Sie sich in der letzten Ausgabe mit der Zerstreutheit von uns modernen Menschen befasst. Ein Zustand, den viele beklagen, andere aber durchaus auch genüsslich empfinden. Es schön finden, so viel abgelenkt zu werden. Zu welcher Gruppe zählen Sie sich denn?
Also die Themenwahl erfolgte tatsächlich aufgrund eines gewissen Leidensdrucks, den ich selber empfinde und viele Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und es ist tatsächlich so, dass die Unterbrechungs- und Zerstreuungslogik so weit in unseren Alltag eingedrungen ist, dass sie in vielen Menschen Leid, Verwirrung und auch innere Leere erzeugt. Und das ist etwas, das ich nach manchen Tagen, an denen ich vielleicht 25 verschiedene Dinge getan habe, die ich dann gar nicht mehr nacherzählen könnte und die auch keinen inneren Zusammenhang mehr haben, am eigenen Leib erfahre. Und es ist oft so, dass beim Philosophieren eben eigene Nöte und Sorgen ins Spiel kommen. Und bei dieser Themenwahl war das tatsächlich auch der Fall.
Aber kennen Sie auch die andere Seite, dass Sie es genießen?
Natürlich gibt es diese Intensität der Zerstreuung und des sich treiben Lassens und auch getrieben werden. Das hat teilweise etwas sehr Belebendes, Intensives. Natürlich gibt es diese wunderbaren Erfahrungen der Zerstreuung, wie das Wort Zerstreuung ja an sich im Deutschen einen Doppelsinn erhält, nämlich den einen diese negative Konnotation hat, dass man sich auf nichts mehr konzentrieren kann und zum anderen eben mit Freizeitgestaltung, mit angenehmer Zerstreuung verbunden ist. Und diese Spannung hat uns natürlich philosophisch besonders interessiert.
Diese Spannung kommt auch in Ihrem Dossier über das zerstreute Ich durchaus zum Ausdruck. Zum Beispiel lassen Sie da den Philosoph Philipp Hübel zu Wort kommen. Der ist nämlich der Zerstreutheit richtig zugetan. Und geradezu genüsslich erzählt er, wie er sich an den Artikel zum Thema machte, also sein Nachdenken über die Zerstreutheit. Zitat:
Als Vorbereitung auf den Artikel wollte ich mir den Vortrag eines Psychologen auf YouTube ansehen. Schon bei der Eingabe zieht mich der Werbeclip einer Spielkonsole in ihren Bann. Ein kurzer Klick und ich sehe Römer marschieren. Dabei fällt mir der Film Gladiator ein und ich frage mich, wie die Figur des Hauptdarstellers Russell Crowe heißt. Dabei spüre ich, dass ich Hunger habe. Ich gehe in die Küche und lege ein Brötchen auf den Toaster. Während die Glühfäden glimmen, höre ich im Arbeitszimmer das Signal einer SMS. Zurück am Schreibtisch wundere ich mich kurz, dass YouTube geöffnet ist. Während mir der Geruch von Verbranntem in die Nase steigt, fällt mir ein, dass ich ja einen Artikel schreiben wollte. Muss ich mir Sorgen machen, dass ich zum sprichwörtlich zerstreuten Akademiker werde, der sein Handy im Kühlschrank vergisst? Oder stellt Abgelenktheit vielleicht den Normalfall dar, während Konzentration eher sonderbar ist?
Und so fragt nun der Philosoph Philipp Hübel in seinem Aufsatz: Ist diese Konzentration auf eine Sache dem Menschen im Grunde genommen gar nicht gemäß, Wolfram Eilenberger?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Und Philipp Hübel, der ja ein Philosoph des Bewusstseins, der mentalen Zustände ist, legt zunächst mal darauf Wert zu sagen, dass Konzentration und Zerstreuung eigentlich gar keine gegenteiligen Aspekte sind. Denn auch in dieser Situation, die er schildert, war er ja die ganze Zeit auf etwas konzentriert, eben nur sehr kurz und nicht dauerhaft. Und der Impuls dessen, worauf er sich konzentriert, kam nicht von ihm, sondern von außen. Ich glaube, diese Unterscheidung ist ganz wichtig zwischen Aktivität und Passivität. Und diese humorvolle Schilderung von Herrn Hübel zeigt ja, dass wir unsere Konzentration und unsere Aufmerksamkeit oft passiv abgelenkt finden. Da heißt, es passiert etwas und wir springen dann gleich darauf an. Und das ist eine Form von Fremdbestimmung, die natürlich etwas damit zu tun hat, dass wir uns auf nichts mehr lange konzentrieren können. Aber Sie haben da ganz recht in dieser Frage: Ist denn Konzentration, ist denn Fokus überhaupt der menschliche Normalzustand? Oder wäre denn nicht gerade aus evolutionärer Sicht sehr viel Gutes und Wichtiges über den Zustand der Zerstreuung zu sagen?
Also evolutionär, dass unsere Vorfahren sich auch auf vieles konzentrieren mussten, gleichzeitig um zu überleben.
Natürlich, Sie können das ja, glaube ich, am Tierreich auch ganz naheliegend und alltäglich beobachten. Ein Tier, das ganz auf eine Tätigkeit konzentriert ist, ist ein anfälliges Tier. Denn es sieht zum Beispiel nicht, wie die Feinde sich heranschleichen. Es sieht nicht, was seine Artgenossen tun. Und so ist dieser vollkommene Fokus auf eine Sache zumindest eines. Er ist lebensgefährlich. Wenn wir das zu lange und zu vertieft tun, dann vergessen wir die Welt um uns. Und für Menschen wie für Tiere ist das oft eine gefährliche Situation.
Nun muss Zerstreutheit eben ja auch nicht ein Mangel an Aufmerksamkeit bedeuten. Das wurde ja auch gerade schon klar. Man konzentriert sich auf vieles, aber auf vieles sehr, sehr aufmerksam. Aber es gibt ja auch die Art von Zerstreuung, Sie haben das auch schon kurz angesprochen, die ausschließlich ablenken möchte, die in den Freizeitbereich gehört. Die Großstädte, die uns mit ihren Amüsements locken, die Zerstreuung als Erholung im Sinn von einer ja notwendigen Ablenkung geradezu, auch mal die Mühen des Alltags zu vergessen, sich auch ein wenig zu verlieren in etwas, wo man sich eben nicht dauernd Sorgen macht. Und diese Art von Zerstreuung, die ist auch nicht neu und die wurde eigentlich aber auch schon immer sehr zwiespältig angeguckt. Worin liegt dieser Zwiespalt?
Ja, dieser Zwiespalt liegt natürlich in der Vermutung, dass derjenige, der sich treiben lässt, wie Sie das sagen, der sich ablenken lässt, sich gerade nicht auf das Wesentliche konzentriert. Und wenn wir an die Geschichte des Abendlandes denken, dann ist diese Konzentration auf das Wesentliche, das eine, in unserer Kultur immer privilegiert. Es ist das Positive. Und das hat wahrscheinlich nicht zuletzt religiöse Gründe. Und Sie können, wenn Sie daran denken, was ein wirklich vollkommen fokussierter Mensch ist, dann fallen uns oft religiöse Ideale ein. Ein Asket, ein Mönch, der sich ganz auf das eine oder auf Gott konzentriert. Und diesen Gedanken, dass derjenige, der sich zerstreuen lässt, in gewisser Weise ein Sünder ist, den finden Sie von ganz von Anfang an schon bei Plotin und Platon, dass der Fromme, der Weise und auch der Gottesfürchtige sich immer nur auf das eine konzentriert, sprich auf Gott. Und derjenige, der sich ablenken lässt, der ist ein potenzieller Sünder.
Oder zu sehr dem Weltlichen zugetan.
Natürlich, da kommt noch diese ganz interessante Spannung zwischen dem Weltlichen und dem Ideellen oder, wie man auch sagen würde, dem Immanenten und dem Transzendenten. Und die wirklichen wichtigen Erfahrungen, so halten wir es zumindest im Abendland seit Platon, die liegen natürlich im Ideellen und Transzendenten. Und wer sich von den weltlichen Nichtigkeiten ablenken lässt, der ist dann auch, und hier kommt eine weitere Differenz, ein oberflächlicher Mensch. Also die Differenz zwischen Oberfläche und Tiefe, die kommt dann auch noch ins Spiel.
Interessant dabei ist, dass irgendetwas daran überhaupt ganz unmodern und nicht mehr zeitgemäß wirkt, gleichzeitig aber immer noch in unseren Köpfen wirkt.
Ja, natürlich. Wir sehen das ja in der Schule. Da werden die Zappelfilippe und diejenigen, die sich nicht konzentrieren können, die haben es natürlich sehr viel schwieriger, obwohl das oftmals dann im Leben die kreativeren, offeneren und sozialen Wesen sind. Aber diese Idee, dass Konzentration das eigentlich wichtig und das eigentlich Gute sei, ich würde sagen, das ist fast eine stillschweigende Voraussetzung unserer Kultur und sie ist vielleicht nicht ganz so unbefragt hinzunehmen, wie wir das gemeinhin tun.
Eine ganz neue Dimension haben wir natürlich, seit wir das Internet haben. Und viele sagen ja auch, das Internet ist im Grunde schuld, dass wir uns von seinen dauernden Angeboten geradezu zerbröseln lassen in unserem Ich.
Ja, ich denke schon, dass das auch nicht nur ein kulturpessimistischer oder ein vorurteilsbehafteter Eindruck ist, sondern dass mit der digitalen Existenz, in die wir alle einschreiten oder die wir alle heutzutage sind, tatsächlich in Sachen Aufmerksamkeit eine neue Problemlage entstanden ist. Und man kann sich den Grund ganz einfach erklären, denke ich. Denn wenn wir uns fragen, womit Facebook, YouTube, Google oder Twitter ihr Geld verdienen, dann stellt man fest, diese Firmen produzieren nichts. Sie verdienen ihr Geld damit, dass sie unsere Aufmerksamkeit binden. Und dieser Kampf um die Aufmerksamkeit im Netz, das ist der entscheidende Kampf und das ist ein Kampf um die entscheidende Ressource des Kapitalismus im 21. Jahrhundert, nämlich das, worauf wir uns konzentrieren. Und wenn dieser Kampf entbrannt ist und er ist entbrannt, dann spüren wir das am eigenen Leibe und das sehen wir ja jeden Tag, wenn wir ins Netz gehen, wie da dieser Kampf um Aufmerksamkeit uns geradezu innerlich zerreißt.
Das merken wir, es wird auch oft kritisiert, aber gleichzeitig sind wir ja überaus verführbar und verlieren uns ganz gern in diesen Angeboten. Da scheint uns ja auch was entgegenzukommen.
Ja, da scheint uns sehr vieles entgegenzukommen. Zum einen ist es natürlich, sagen wir mal, weniger anstrengend, sich verführen zu lassen und sich dem hinzugeben, was einem angeboten wird. Und zum zweiten, und da führt das auf den Artikel von Herrn Hübel zurück, gibt es wohl auch eine evolutionäre Disposition, eine Anlage in uns, uns auf gewisse Reize schneller einzulassen. Das sind zum Beispiel soziale Reize wie Gesichter. Das könnten auch sexuelle Reize sein. Und eine ganze Gruppe von Reizen, die dann im Internet auch genutzt werden, auf die wir evolutionär geradezu vorprogrammiert sind und für die wir besonders anfällig scheinen als Menschen, weil wir eben nicht nur ein ganz vernünftiges Erbe haben, sondern auch ein ganz evolutionäres tierisches.
In Ihrem Philosophiemagazin, das sich eben dem zerstreuten Ich gewidmet hat, erzählt ein 28 Jahre alter Altenpflegeassistent, was ihn am Computerspielen so fasziniert. Zitat:
Ich habe das Echtzeitstrategiespiel League of Legends durch einen guten Freund kennengelernt. Mittlerweile spiele ich seit 1,5 Jahren. Anfangs war es nur eine nette Ablenkung, heute aber ist es meine wichtigste Freizeitbeschäftigung. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wird schnell etwas zu essen gemacht, dann sitze ich vor dem Rechner. Das Spiel ist für mich eine gute Möglichkeit, den Alltag zu vergessen. Damit meine ich vor allem den physisch und psychisch belastenden Alltag der Altenpflege. Ich kümmere mich den ganzen Tag um ältere Menschen, abends bin ich völlig erschöpft und muss dringend abschalten. Andere gucken Filme oder spielen Fußball. Für mich ist League of Legends die bessere Lösung. Das Spiel fasziniert mich. Wenn ich spiele, bin ich vollkommen konzentriert. Ich tauche ein in eine Fantasiewelt, beschäftige mich mit über 100 Charakteren, die über unzählige Fähigkeiten verfügen. Ich kann mich in diesem Spiel komplett verlieren.
Wolfram Eilenberger, vollkommen konzentriert zu sein und sich vollkommen zu verlieren, das scheint ja sogar zusammenzugehen.
Das ist natürlich eine ganz enge Verbindung und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir Dinge tun, die wir lieben. Wir haben jetzt hier das sehr eindrückliche, wie ich finde, Zeugnis eines Menschen, der seine Freizeit, große Teile seiner Freizeit mit Computerspielen verbringt. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, er spielt Schach oder er spielt Fußball oder er geht auch nur joggen, dann können wir alle am eigenen Leib, glaube ich, ermessen, dass es gar kein Widerspruch ist, einerseits Dinge zu tun, die nicht unmittelbar zweckmäßig sind, also sich abzulenken in der Freizeit und andererseits sich vollkommen in diesen Tätigkeiten zu verlieren. Und dieses vollkommene Aufgehen in anderen Welten, in spielerischen Welten, das ist natürlich eine der angenehmsten Formen der Zerstreuung im Freizeitsinne. Und oft haben wir das Gefühl, dass wir da gerade ganz bei uns sind und uns ganz selbst finden. Psychologen sprechen in solchen Zusammenhängen oft von einem Flow, einem flussartigen Erleben und so Gamer, die dann 3, 4, 5 Stunden in einer ganz anderen Welt versinken, die sind natürlich hochkonzentriert, aber sie sind nicht bei der sogenannten wirklichen Welt.
Was Sie sagten mit dem Schachspiel, finde ich noch interessant. Beim Schachspiel würde niemand mit der Stirn runzeln.
Weil das kulturell angesehen ist als ein wertvolles, geistiges, komplexes Spiel. Aber ich glaube, wenn wir heute moderne Computerspiele und gerade solche sozialen Spiele genauer angucken, dann würden wir sagen, das ist auch extrem komplex. Da gibt es, wie gesagt, 100 Charaktere. Das ist extrem differenziert. Und so würde ich, obwohl ich selbst gar kein Computerfreund bin, im Sinne von Computerspielen sagen, es gibt da gar keinen großen Unterschied zwischen Schach und zum Beispiel diese League of Legends. Und da sollten wir uns einfach freimachen von dem naheliegenden Vorurteil, dass alles, was im Computer stattfindet, in irgendeiner Form oberflächlich sein muss.
Smartphones, Internet, die dauernde Verfügbarkeit, die damit ja auch einhergeht, viele Menschen empfinden das genau auch als Zumutung. Diese Möglichkeit, dauernd abgelenkt zu werden, und das ist ja nicht nur eine Möglichkeit, sondern teilweise müssen sie das auch beruflich und so weiter. Sie müssen immer wieder nachgucken, ob sie eine E-Mail gekriegt haben und so. Und Sie erwähnen in Ihrem Beitrag zum Beispiel, dass 25% der Deutschen 2013 an Schlafstörungen litten, von Burnout und anderem, ganz zu schweigen. Und da ist ja dieser Aspekt, der Sie ja auch motiviert hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dieser Aspekt, ob möglicherweise dieses zu viel an Ablenkung und zu viel überall gucken müssen, einen eben auch krank macht.
Da gibt es sicher ein, sagen wir mal, geistiges Infarktpotenzial aufgrund einer gewissen Überlastung. Und die hängt sicher sehr damit zusammen, dass nicht nur das Internet erfunden wurde und wir mit Personal Computern arbeiten, sondern dass es in den letzten 10 bis 15 Jahren zu einer Mobilisierung dieses Netzes kam, in Form von iPhones, insbesondere von diesen ganzen Smartphone-Kulturen, sodass wir eigentlich 24 Stunden lang in dieser Verfügbarkeitslogik stehen, in dieser totalen Mobilwachung, wie man sagen könnte. Und dass es ferner so ist, dass wir uns dort ständig unterbrochen und abgelenkt finden, weil alle kennen das Gefühl, dass da ständig neue E-Mails eintreffen, die machen so ein kleines Kling und dann schaut man gleich darauf und ist wieder für 20, 30 Sekunden abgelenkt. Und wenn man das in sehr vielen und andauernden Wiederholungsschleifen tut, dann glaube ich schon, dass wir einen Bereich betreten, der geistig zu anforderungsreich ist, der uns tatsächlich krank macht und der am Grunde dessen liegt, was wir derzeit als weithin Aufmerksamkeitsstörungen in der Gesellschaft betrachten und Ermüdungsstörungen. Dazu gehört das Burnout, dazu gehören sicher auch weitere Formen von ADHS als Aufmerksamkeitsdefizit. Das heißt, wir bewegen uns tatsächlich womöglich gerade in einem Grenzbereich dessen, was wir mental überhaupt noch gesund verarbeiten können.
Da wird es dann wieder doch etwas bedrohlich und gefährlich. Kontext heute zum Thema der zerstreute Mensch. Ich bin im Gespräch mit Wolfram Eilenberger. Er ist Philosoph und Chefredakteur des Philosophiemagazins, das sich in der letzten Ausgabe dem zerstreuten Menschen widmete. Bis jetzt sprachen wir darüber, dass Zerstreutheit und Zerstreuung den Bedürfnissen von uns Menschen durchaus entgegenkommt und auch nicht immer des Teufels sein muss. Die andere Seite ist, dass zunehmend mehr Menschen dieser dauernden Ablenkung nicht mehr gewachsen sind. Sie suchen dann zum Beispiel für ein paar Tage Ruhe in einem Kloster oder sie meditieren oder was auch immer. Jedenfalls versuchen sie, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln, jenseits des Getöses, das sie sonst umgibt. Sie möchten wieder klar denken können und zu sich kommen. Wolfram Eilenberger, die Angst, sich zu verlieren, eben in einem nicht guten Sinn, die ist ja auch nicht ganz unbegründet.
Nein, die ist sicher extrem begründet und die innere Leere und die Verwirrtheit und Wirrnis im Inneren, die ist natürlich zunächst ein sehr unangenehmer Zustand und ich glaube tatsächlich, dass sie auch ein Zustand ist, den viele großstädtische Menschen heutiger Zeit erfahren und unter dem sie konkret leiden. Und ein guter Indikator für diese Annahme ist natürlich der Aufstieg von dem, was ich die Sammlungsindustrie nenne und dazu würde ich zum Beispiel den gesamten Bereich des Yogas, der Meditation und beispielsweise auch asiatischer Kampftechniken nennen. Denn hier geht es darum, dass Menschen, die extrem angestrengt sind im Beruflichen, dort Techniken lernen, um diese innere Versehrtheit und Wirrnis zu kompensieren. Nicht etwa deswegen, weil sie dann im Yoga eine spirituelle Karriere anstreben würden oder diese Kampftechnik als Kampftechnik erlernen wollten, sondern als Heilungs- und Kompensationsmaßnahme für die Überlastung des Alltags. Und dieser Anstieg zum Beispiel des Yogas ist für mich eigentlich ein Alarmsignal, denn es zeigt, dass sehr viele Menschen innerlich einen Druck und eine Überbelastung empfinden, die sie kompensieren müssen und die Techniken dafür müssen erst noch erlernt werden.
Genau, also dieses Kompensationsmoment finde ich noch ziemlich wichtig. Also wir joggen und gehen in irgendwelche Fitnesszentren, weil wir uns nicht mehr genug bewegen während der Arbeit. Wir gehen in Yogakurse oder was auch immer, weil wir sonst keine Möglichkeit mehr haben, uns so richtig zu konzentrieren und zu sammeln. Und da ist ja auch die Frage, geht das so? Kann man das so quasi outsourcen, diese Sachen?
Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage und gerade im Yoga jetzt, das werden sicher auch viele Hörerinnen und Hörer bei Ihnen aus eigener Erfahrung kennen. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen zum Yoga gehen, um noch leistungsfähiger zu werden, um sich noch besser konzentrieren zu können. Und das Yoga als Yoga, soweit ich es verstehe, hat ja überhaupt gar keinen Leistungsaspekt. Das heißt, es ist einer Leistungslogik extrem und völlig entzogen, dem Ansatz nach. Und heute wird es strategisch instrumentell angesetzt, um zu heilen und um noch mehr leisten zu können. Und da sehen Sie schon, dass diese Sammlungsindustrien, wie ich sie nenne, auch sehr etwas Ambivalentes haben. Denn man könnte sagen, jemand, der Yoga betreibt, um sich noch besser konzentrieren zu können oder auch nur um sich zu heilen von einem Leben, das eigentlich nicht seins ist, der hat eigentlich gar nicht verstanden, worum es im Yoga geht. Und so sehen wir auch sozusagen eine instrumentelle oder funktionale Verschiebung von antiken Techniken oder asiatischen Techniken, die in unserer Lebenswelt ganz, ganz neue Funktionen annehmen und da auch vielleicht entfremdet werden.
Sie haben sich bei den Philosophen umgeschaut, die sich seit jeher auch mit der Zerstreuung gegenüber der Konzentriertheit befasst haben. Eine Gegenüberstellung, die offenbar schon, eben wie ich sagte, früh zu denken gab. Ein Thema, das sich nicht erst in unserer Zeit stellt also. Und da verweisen Sie etwa auf Lukrez. Dieser Philosoph fand Zerstreuung ganz heilsam. Auch um sich von der Konzentration auf das Übernatürliche zu befreien. Davon sprachen Sie ja auch schon, Wolfram Eilenberger. Die Konzentration aufs Göttliche oder was auch immer. Der lebte etwa 98 bis 55 vor Christus. Worum ging es Lukrez bei dieser Frage?
Na, bei Lukrez geht es zunächst darum, dass er nach einem guten Leben, nach einem gelungenen Leben fragt. Und natürlich wahrnimmt, dass der Mensch teilweise von Sorgen und Nöten bedrängt wird, die er im Geiste und vernünftig gar nicht klären kann. Und so stimmt Lukrez, wie viele andere Denker auch, ein Lob der Zerstreuung und der Ablenkung an, um auch wieder geistig ins Gleichgewicht zu kommen. Das nimmt bei Lukrez dann verwunderliche oder sogar anstößige Dimensionen an. Zum Beispiel rät er dazu, bei Liebeskummer dann einen Bordellbesuch zu unternehmen, um sich einfach abzulenken, um auf neue Gedanken zu kommen. Das mag man nach wie vor als problematisch empfinden, aber die Dynamik ist ganz klar. Es gibt ja auch das Versinken, das zu starke Fokussieren in den eigenen Sorgen, wo man gar nicht mehr gedanklich davon loskommt. Und da muss man vielleicht einfach mal sagen, ein Schritt raus, da gehen wir spazieren, da fahren wir aufs Land oder ins Schwimmbad. Das sind ganz, ganz einfache und fast fußgängerische Weisheiten, die aber zeigen, dass die Ablenkung für unseren mentalen Haushalt doch was extrem Heilsames haben kann.
Also sich jetzt ausschließlich auf seinen Kummer zu konzentrieren und nichts anderes mehr zuzulassen, führt einen ja geradezu auch in die seelische Krankheit. Also bei einer Depression grübelt man ja auch immer ums Schreckliche rum.
Genau, und bei Depressionen beispielsweise ist man ja heute viel stärker als noch vor einigen Jahren auch bereit zu sagen, das geht vor allem darum, dass man etwas anderes tut, dass man raus aus dieser Sorgenschleife kommt. Und das klingt bei Lukrez ja auch schon an, auch sehr viel mit körperlicher Aktivität zu tun. Und tatsächlich weiter den Bogen gespannt ist es ja so, dass maßgebliche Formen der Zerstreutheit und der Freizeitgestaltung heute über den Sport und über leibliche Aktivität erfolgen.
Michel de Montaigne blies ziemlich lange danach, nämlich im 16. Jahrhundert, ins gleiche Horn. Und seine Sache war der zielgerichtete Gedanke nicht. Er plädierte dafür, wach durch die Welt zu gehen, bereitwillig sich jederzeit ablenken zu lassen. Warum favorisierte nun Montaigne diese zerstreute Aufmerksamkeit, die sich mal hierhin, mal dorthin richten konnte, um sich dann noch wieder zu verflüchtigen und etwas Neues zu finden?
Ja, für Montaigne beispielsweise war die Zerstreuung oder das Offensein für neue Erfahrungen und Anstöße vor allem ein Mittel der Kreativität. Es war ein Mittel, um auf neue Gedanken zu kommen. Und Montaigne ist ja nicht zufällig deshalb auch der Schöpfer einer ganz neuen Form des abschweifenden Denkens, nämlich des Essays, das kein Lehrtraktat ist, in dem es auch nicht nur um ein einziges Thema geht, sondern das ja als schriftliche Form, die heute sehr geschätzt wird, eigentlich eine kultivierte Form der Ablenkung, des sich Treibenlassens des eigenen Gedankens durch verschiedene Impulse darstellt. Und bei Montaigne ist es ganz interessant, dass er beispielsweise durch seine eigene Bibliothek, die gar nicht so furchtbar gut geordnet war, ihm entlangschritt und sich gerade da mal ein Buch nahm und da mal ein Buch nahm. Das heißt, diese nicht konzentrierte und erfahrungsoffene Form gerade dazu nutzte, um auf neue, wichtige Gedanken zu kommen. Und das kennen wir in der Gestalt des Flaneurs, bei Baudelaire oder bei Benjamin, in der Philosophie ja bis heute, dass man einfach erfahrungsoffen durch die Welt geht. Und gerade das, was ich vorhin als problematisch besprach, nämlich das Fremd, Eindrücke ein in ihren Bann nehmen, positiv bewertet, denn das heißt ja auch, dass man erfahrungsoffen ist und vielleicht sich auf Dinge einlässt, die man bisher noch gar nicht bedacht hat.
Genau, der Flaneur, der sich in der Großstadt verliert, der mal hierhin, mal dorthin, aber gleichzeitig auch sehr inspiriert wird. Diese Figur ist ja eigentlich auch sehr hochgeschätzt und wird auch literarisch geradezu gepriesen.
Weil ich glaube, dass einfach damit zusammenhängt, dass in der Literatur wie auch in der guten Philosophie das Neue und neue Verknüpfungen und Verbindungen, die bisher noch nicht gesehen würden, das Herstellen davon, das ist der eigentliche Motor, der eigentliche Trieb des Philosophierens. Und ich glaube, gutes Philosophieren, wie ich es verstehe, ist immer ein Mittelweg zwischen diesem flaneurhaften Offenen, mit offenen Augen in die Welt zu schauen und dann gleichzeitig Phasen der Versenkung und des Fokus, in der man diese Offenheit abarbeitet und in eine konzentrierte Form bringt.
Wolfram Eilenberger, wenn Sie das jetzt nochmal so zusammenfassen müssten, den Unterschied zwischen so zerstreuter Aufmerksamkeit, wie Sie sie jetzt gerade beschrieben haben, und der vollumfänglichen Zerstreuung, in der man sich wirklich nur noch verliert, also ohne diesen schönen Effekt, dass man auch mal wegkommt von allem, was einen quält.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Enden oder zwei mögliche Problemzonen, an denen man sich orientieren könnte. Das eine ist das, was wir heute stark erleben, und das ist eine Form konzentrierter Zerstreuung. Das heißt, dass wir ständig abgelenkt werden und nicht mehr dazu kommen, uns auf irgendetwas überhaupt länger einzulassen. Und diese konzentrierte Zerstreuung hat etwas Gewaltsames und auch etwas von Selbstverlust. Und am anderen Ende einer Skala stünde die vollkommene Fokussiertheit und der Selbstverschluss auf ein einziges Thema. Und auch das, glaube ich, ist für ein gutes Leben eine extrem gefährliche Zone. Wir müssen also auch im guten Philosophieren wie im guten Leben versuchen, diese beiden Stränge in unserer Existenz zu leben. Wir müssen uns offen für sie halten. Aber im Moment ist die kulturelle Existenz des Digitalen sicher in der Gefahr, in diese konzentrierte Zerstreuung abzugleiten. Und das Philosophieren und das längere Einlassen auf eigene Gedanken ist vielleicht eine Technik, die uns möglicherweise gerade im Begriff ist, verloren zu gehen. Und da muss einiges getan werden, um gegenzusteuern.
Was im 17. Jahrhundert Blaise Pascal ganz schlimm gefunden hätte, denn der fand sogar, dass alles Unglück in der Welt daherkomme, dass man nicht verstehe, ruhig in einem Zimmer zu sein. Und die eigene innere Leere werde einem schmerzlich bewusst, wenn man so nur für sich im Zimmerchen sitzt. Und so suche man die Zerstreuung. Er plädierte dafür, sich aber diesem inneren Elend auch auszusetzen. Und das klingt ja heute gar nicht gut.
Nein, das ist aber, glaube ich, besonders interessant, weil er darauf Wert legt, dass die Zerstreuung eine Ablenkungsfunktion ist, die von der eigenen inneren Leere ablenken soll. Und es gibt in Berlin ein schönes Sprichwort, das heißt, Mensch, geh in dich. Und dann sagt der andere Berliner, da war ich schon, da ist auch nichts los. Und das ist tatsächlich etwas, was wir heute mit der Zerstreuungslogik in Verbindung bringen können. Denn Menschen, die alle 3 Minuten ihre E-Mails checken oder alle 2 Minuten auf Facebook sehen, was passiert, die zeigen vielleicht nichts anderes als ein neurotisches Verhalten, das von ihrer eigenen Leere ablenken soll, das eine Art Selbstvermeidung ist. Und dieser Gedanke von Blaise Pascal, ich glaube, der ist heute besonders wertvoll, denn wir müssen uns schon fragen, warum wir uns denn immer so leicht ablenken lassen von Fremdem. Vielleicht liegt es daran, dass wir Angst haben vor dem, was wir zu sehen bekämen, wenn wir uns auf uns selbst konzentrierten.
Ja, und jetzt könnte man natürlich ein bisschen lustbetont fragen, warum soll ich mich dann dieser Leere oder diesem sonstigen Elend, wenn ich da gucke, was in mir ist, überhaupt noch aussetzen?
Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Impuls, den hier beispielsweise ein Mensch wie Montaigne in gewisser Weise nachvollziehen kann. Aber wenn wir Montaigne als einen beispielhaften Charakter sehen, der einen Mittelweg zwischen Ablenkung und Konzentration gefunden hat, dann würde ich sagen, bei Montaigne sieht man ganz klar, dass die Ablenkung und die Zerstreuung immer nur im Namen der Selbstfindung erfolgte. Das heißt, dass diese ganze Aufnahmefähigkeit für anderes in dem Sinne erfolgte, dass man mehr über sich selbst erfahren sollte. Ein vollkommenes Verlorengehen in fremden Reizen, das sagte schon Immanuel Kant und ich denke, er sagt es ganz gut, das ist ein heteronomes, ein vollkommen selbst entfremdetes Wesen und daran kann ich sehr wenig gut finden. Man braucht schon einen inneren Kern und eine innere Stabilität und Robustheit, um nicht vollkommen in diesem Wirbel von Eindrücken verloren zu gehen.
Nun könnte man ja trotzdem noch fragen, ist dieser innere Kern, von dem wir gerne und oft sprechen und von dem wir auch hoffen, dass wir ihn irgendwie doch noch haben, ist der nicht im Grunde auch vielleicht was Fiktives?
Das könnte sich tatsächlich, und vielleicht würden Bewusstseinsforscher das heute sogar mehr bestätigen als früher, um eine Illusion handeln, dass es da ein starkes Subjekt, eine Substanz, einen Kern gibt. Vielleicht gibt es diesen Kern nicht, aber was folgt praktisch daraus? Nehmen wir an, wir wären eher ein Bündel von Erfahrungen, das sich mit David Hume ständig selbst konkretisiert, dann müsste man immer noch eine Fähigkeit erwerben und auch halten, um überhaupt ein Selbst zu sein, nämlich das Bündeln selbst. Und dieses Bündeln meiner Eindrücke, das hat immer etwas mit Konzentration und Fokus zu tun. Und wer das nicht kann, der ist vielleicht gar kein Selbst. Jetzt werden Sie fragen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, gar kein Selbst zu sein. Aber wenn man gar kein Selbst ist, dann hat man auch keine Möglichkeit, aktiv auf die Eindrücke zu reagieren. Und das bringt uns ganz zurück an den Anfang, diese Unterscheidung zwischen Passivität und Aktivität. Und ein gänzlich passives Leben, ich glaube, da wird man sich schnell einig, ist ein schlechtes Leben, ist ein fremdbestimmtes Leben.
Wolfram Eilenberger, wovon waren Sie im Verlaufe unseres Gespräches Ihrerseits abgelenkt? Und Sie haben es ja hinbekommen, dass ich das überhaupt nicht gemerkt habe.
Ich war kurzzeitig davon abgelenkt, dass hier rechts immer ein kleines Signal erscheint, das heißt Übersteuerung. Und dann frage ich mich, rede ich jetzt zu laut? Ansonsten sitze ich hier in einem dunklen, abgedunkelten Studio in einer Art platonischen Höhle. Und das ist dafür gebaut, dass man nicht abgelenkt wird. Und nein, also ich war die ganze Zeit über konzentriert, weil es auch daran liegt, dass mich dieses Thema sehr beschäftigt und existenziell selbst betrifft. Und das sind immer gute Anlässe, ins Philosophieren zu geraten.
Das war Reflexe zum Thema Der zerstreute Mensch. Ich unterhielt mich mit Wolfram Eilenberger, Chefredakteur des Philosophiemagazins. Mein Name ist Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.